Ich glaube, wir sind im falschen Film. He? Also, herzlich willkommen auch von meiner Seite her. Ich habe es das mal gemacht, wie der alte Pfarrer, der zur Haushälterin gesagt hat, Elisi, bring mir ein neues Hömmli und eine alte Predigt. Ich war am letzten Sonntag in Bulgarien gewesen. Und hatte dort eine Predigt gehabt. Und darum die Überschrift. Und mir hat es nachher gedacht, die Predigt von dort, die passt jetzt wirklich auch hierher. Und darum habe ich die PowerPoint nachher einfach, die ich selber gezeichnet habe, nachher einfach gerade so übernommen. Der Titel heisst «Unterwegs auf einem neuen Weg». Wir haben schon einiges gehört heute. Sie hat es angetönt, Larissa ebenfalls. Wir sind unterwegs. Und habt ihr gewusst, dass Christen als die Leute vom neuen Weg bezeichnet worden sind? So heisst es zum Beispiel, dass der Saulus dann zumal die Leute vom neuen Weg verfolgt hat. Und damit sind eben Christen gemeint gewesen. Mir gefällt die Bezeichnung eigentlich, die Leute vom neuen Weg. Es bedeutet nämlich, dass man unterwegs ist. Unterwegs an ein neues Ziel. Ich bin unterdessen 50 Jahre unterwegs. Und ich habe Haufen Leute kennengelernt, die haben einen guten Anfang gemacht. Aber sie sind irgendwie relativ schnell stehen geblieben. Sie haben das Gefühl gehabt, ich bin ja schon am Ziel, ich bin jetzt erlöst und errettet. Und ich glaube, da haben sie etwas falsch verstanden. Ich werde den neuen lebendigen Weg mit euch heute genauer anschauen. Zwei, drei Punkte daraus, was der Weg ausmacht und Punkte, wo wir miteinander unterwegs sind und wo auch für uns miteinander einfach ganz wesentlich sind. Ich lese ein paar Vers aus dem 10. Kapitel vom Hebräerbrief, Vers 19 und 20 Mal. Wir haben also jetzt, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch. Das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen neuen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Da ist Träht von diesem neuen Weg. Jetzt, wenn man das liest und sich nicht so auskennt mit der jüdischen Tradition, dann ist da vom Opfer träht und von einem Vorhang. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was da mit dem gemeint ist. Und darum tue ich da ein bisschen ausholen. Jetzt müsst ihr das eigentlich tun, gell? Vielleicht kannst du von hinten doch probieren, es tut hier nicht so. Jetzt, okay. Also, ich habe probiert, das, was dort geschrieben wird, darzustellen. Ich möchte ein bisschen ausholen. Die Juden, die haben sich im Tempel getroffen. Das Tempel war ein Bethaus und dort war das Allerheiligste abgetrennt. Das Allerheiligste war ein Ort, wo die Bundeslade aufgewahrt wurde. Und nur einmal im Jahr hat der hohe Priester und nur der hohe Priester mit speziellen Opfern dürfen in das Heiligtum hineingehen. Und man hat dort so viel Respekt gehabt, dass dem hohen Priester damals ein Glöckchen als Bein angebunden worden ist und ein Strick, dass wenn irgendetwas passiert, dass man ihn wieder rausziehen könnte. Weil es ist strikt verboten gewesen, dass irgendjemand anderes hat dürfen in das Heiligtum hineingehen. Und das Heiligtum ist quasi ein Symbol für die unmittelbare Gegenwart von Gott gewesen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt, die Geschichte kennen, wissen, dass Jesus, als er gekreuzigt worden ist, hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Und dann steht geschrieben, dass in dem Moment, wo er das ausgerufen hat, dass dann der Vorhang, wo der normale Tempel zum Allerheiligsten abgetrennt hat, von oben bis unten abeinandergerissen worden ist. Und von dem redet der Text an. Da heisst es, durch den Vorhang hindurch, das heisst konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er uns den Weg gebahnt. Also das heisst, seither haben nicht nur der Hohepriester einmal im Jahr, sondern wir alle, die Jesus Christus als Herr und Erlöser angenommen haben, wir dürfen direkt als Allerheiligste hinein, wir dürfen direkt mit Gott Kontakt haben. Und darum habe ich das nachher so dargestellt. Viele stehen am Kreuz und wissen nicht, was das soll. Und wenn sie den Mut haben, den Schritt zu tun, durch das Kreuz, indem sie das Kreuz als Opfer für sich persönlich annehmen, dann ist es durch das, dass sie wieder durch das Tor durchgehen. Und dann sind sie nicht schon am Ende von ihrem Weg, sondern sie sind am Anfang von einem neuen Weg. Und das ist ganz wichtig. Das ist genau das Gleiche im Vergleich, jetzt, wie wir es vorher gehört haben. Mose hat das Volk aus Ägypten herausgeführt. Aber zuerst waren sie in der Wüste und sie waren noch nicht im verheißenen Land. Wir kommen hier auf einen neuen Weg, aber wir sind noch nicht. Der neue Weg ist nicht einfach schon das Ziel, sondern das Ziel ist, wo wir mal herwollen. Ich möchte mal im Himmel sein und dort die Früchte geniessen, die es dort gibt. Und alles das, was gebucht ist auf der oberen Kante. Also das ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber die Bibel redet ganz, ganz konkret davon. Wir sollen uns nicht Sachen sammeln, Schätze auf dieser Welt, sondern wir sollen schauen, dass das obere Konto gespissen wird. Und da wird noch manche einer staunen, dass vielleicht irgendeine Person völlig unscheinbar mit ihrem Wesen, mit ihren Liebesdaten sich ein Rechtsportfolio angelegt hat im Himmel. Larissa, hä? Cool. Ja. Der neue lebendige Weg, wo fährt er an? Das habe ich schon probiert zu sagen. Und ich denke, und da werde ich noch einmal auf das zurückkommen, wenn wir hier auf den neuen Weg kommen, dann wird uns etwas unwahrscheinlich gross geschenkt. Wir werden von neuem geboren. Vorher sind wir geschaffen worden von Gott. Geschöpft von Gott. Aber bei der Wiedergeburt werden wir aus dem Geist heraus geboren und dann sind wir Geborene und nicht einfach nur Geschaffene. Es gibt eigentlich nichts Größeres als das. Du bist eine Königstochter. Du bist ein Königssohn. Eigentlich, eben, das ist unglaublich, was das bedeutet. Kannst du mal weiter? Das zeigt nachher schon viel besser, wie es weitergeht. Interessant ist auch, dass nachher Gott eben eine Gemeinde sich geschaffen hat, die gemeinsam auf dem Weg ist. Es war nie die Idee gewesen, dass es das Solo-Christi gibt, die einfach auf dem Weg völlig allein unterwegs sind. Sondern Gott redet von seiner Gemeinde wie von einem Leib. Und jedes ist ein Kleid, ein Körperteil. Und es hat gar keinen Sinn zum Vergleichen. Das Auge kann nicht sagen zum Fuß, ja, du siehst ja nichts. Oder das gehört zu der Hand, ja, also, den kann man nicht brauchen, du kannst ja nichts packen. Also das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir miteinander unterwegs sind, dass es zum Beispiel die Verschiedenartigkeit sind, aber die Gleichwertigkeit. Es ist ganz, ganz wichtig, da kommen wir noch drauf, wie wir miteinander unterwegs sind. Auf diesem neuen Weg, dort stellen sich nachher Fragen. Zum Beispiel, ja, Herr, was ist eigentlich deine Bestimmung über mein Leben? Nur durch das, dass ich zu Jesus komme, ist die Frage ja nicht schon erledigt. Oder schon, die hat sich bei mir neu gestellt. Ja, also soll ich jetzt gleich noch Meisterprüfung machen? Oder Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Das heisst, unser Vater, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Das ist eine Frage, die ganz, ganz wesentlich ist auf diesem neuen Weg. Für jedes persönlich von uns, für uns als Gemeinde auch, aber für jedes persönlich auch. Und da gibt es ganz gewaltige Verheißungen auch für den neuen Weg. Da sagt Jesus, ich bin gekommen, um das Leben in seiner ganzen Fülle zu bringen. Wow, das ist so etwas Geniales, oder? Aber das heisst eben, dass wir nicht nachdem wir zur Tür reinkommen sind, irgendwie hocken bleiben und denken, ja, jetzt habe ich es ja, und nachher geht man wieder seinem normalen Leben an. Das heisst, er ist nicht nur Erlöser geworden, sondern er ist auch unser Herr geworden. Und darum hat er zu sagen, was unsere nächsten Schritte sind und was soll durchgehen bei uns. Ein ganz wesentlicher Punkt auf diesem neuen Weg, und das sollen wir nie vergessen, ist, dass wir da rein durch Gnade gekommen sind. Es gibt ganz, ganz viele Stellen, die das immer wieder betonen, dass wir durch Gnade auf diesen neuen Weg gekommen sind. Da heisst zum Beispiel Epheser 2, der Vers 5. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Ich glaube, das ist nichts Neues für uns. Und gleich ist es dann einfach wieder gut, dass wir uns das wieder daran erinnern. Gnade, die gibt es nur zu 100%. Wenn man das Gefühl hat, und ich habe lange in der Zeit noch das Gefühl gehabt, ja du, an dir ist eigentlich doch noch eine Menge guter Faden. Ja, ich bin mit den meisten gut rausgekommen und ich habe schon gewusst, es reicht nicht allein, aber im Geheim sind da noch ein paar Sachen auf mein Konto gegangen. Und es hat längere Zeit gebraucht, immer wieder gewisse Sachen, die passiert, bis ich gemerkt habe, da ist nichts zum Bringen, einfach nicht. Die Hände sind leer. Und das hat die Liebe von Gott, die hat es noch einmal viel, viel grösser gemacht. Solange man immer noch das Gefühl hat, wir haben doch noch, eigentlich sei es doch noch nicht so. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, gewisse Leute, die hätten die ganze Zeit über ihre Lieblosigkeit. Und das, und dabei habe ich gemerkt, dass sie das machen und dieses da helfen und da helfen. Und ich dachte, also die übertreiben jetzt effektiv ein bisschen. Und bis mir einfach Gott durch ein paar Sachen gezeigt hat, vor ihm seinen Augen, sind meine guten Taten. Nicht, weil er die Motivation dahinter sieht, die halt nicht immer so rein ist. Da ist es immer noch darum gegangen, dass ich richtig da stehe. Aber vielleicht bin ich der Einzige, der das ein bisschen so erlebt. Schaut, und dann ist etwas anderes jetzt, wenn wir dann nachher auf den Weg kommen. Man hat ja gewisse Erwartungen. Und wenn man so Evangelisationen hört, hat man das Gefühl, du tust den Schritt durch die Tür durch Ja, und dann ist alles in Butter, oder? Und dann, nach einer Weile, oder am Anfang war also bei mir auf jeden Fall eine gewaltige Euphorie da gewesen. Da hat jeder das müssen wissen, ob er jetzt wollen oder nicht. Aber bei manchem macht sich dann vielleicht mit der Zeit eine Enttäuschung breit. Ja, nein, also so habe ich mir jetzt das eigentlich doch nicht vorgestellt. Irgendwie, vielleicht sind auch gewisse Veränderungen an sich selber, wo man gekämpft hat damit, nicht einfach so schnell weg sein. Und ja, wie reagiert man jetzt darauf? Die einen, die gemerkt haben, wow, du, Jesus hat eigentlich so viel für mich da. Er hat sein absolut Äußerste, nämlich sein Leben für mich gegeben. Das kann nur heissen, dass ich jetzt halt muss 150% gehen. Also jetzt bin ich dran. Und dann denkt man so, ja, jetzt habe ich heute nicht die Bibel gelesen oder heute habe ich das nicht gemacht und dann das habe ich nicht gemacht. Und manch einer ist nachher da in einen frommen Stress hineingekommen. Und das Mal hat er irgendwie ist wie das Denken gekommen, Jesus hat geholfen, auf den Weg zu kommen, aber jetzt bin ich dran, jetzt sind wir gefordert. Es gibt jüngste so Beispiele auch in der Bibel. Galater haben angefangen. Klar geführt durch den Geist. Und nach einer Weile später hat der Paulus müssen schreiben, wer hätte euch eigentlich verhexet? Ihr habt so gut angefangen. Und jetzt sind ihr quasi zurückgefallen in Gesetzlichkeit. Jetzt probieren ihr wieder mit der eigenen Kraft und mit der eigenen Anstrengung das auf die Reihe zu bringen, was nur durch den Geist möglich ist. Ich habe Angst, dass ich vergeben und für euch geschaffen habe. Und wir stehen, gerade wenn wir so Enttäuschungen erleben, vielleicht in der gleichen Gefahr, dass wir uns mal denken, wow, jetzt bin ich gefragt, jetzt muss ich wieder an Dings, kannst du mal noch weiterschalten? Ich habe es so probiert, ein bisschen zu zeichnen. Dass wir auf den Weg kommen, ist er, dass es das Gnade ist, das leuchtet einem sofort ein, oder? Aber viele haben nachher das Gefühl, ja, jetzt bin ich errettet. Hey, jetzt, Fritz, nehmen wir mal die Hände vor und klemmen dir ein bisschen hinter. Jetzt muss etwas von deiner Seite herkommen. Aber ich habe es jemand schon gesagt, schau, der Fritz, der alte Fritz, der wird nie fromm. Das geht nicht, der bleibt der alte Fritz. Aber das neue Leben im Fritz, der neue Fritz, der muss gefördert werden. Und schaut, wenn wir nachher begreifen, dass das eben nicht stimmt, könntest du noch einen weiter? Dass das eben eine Lüge ist, dass nachher mit eigenem Werk wir müssen das Ziel kommen. Sondern dass auch das Fundament vom neuen Weg, das ist ganz, ganz wichtig, auch das Fundament vom neuen Weg ist Gnade. Das heisst, wir leben auch in Zukunft aus der Gnade. Und das hat auch einen Einfluss auf das gegenseitige Unterwegssein. Also wenn man merkt, wow, ich schaffe es nicht aus meiner Kraft, ich brauche Gnade, dann muss man das eigentlich an dem, meinem Nachbarn, der mit mir unterwegs ist, auch zugestehen. Und genau das ist es, was Gott möchte, dass wir die Barmherzigkeit, die wir immer wieder erleben, dass wir die am anderen weitergeben und dass wir dann halt miteinander unterwegs sind, untereinander stützen, einander ermutigen, einander aufhelfen, anstatt mit den Fingern aufeinander zu zeigen, hey, hast du gesehen, der andere ist da wieder abgestürzt. Wenn wir die Gnade begreifen, dann gibt das auch eine unglaubliche Freiheit. Das ist nicht der Anspruch, perfekt zu sein. Es ist der Anspruch, da, ich möchte mein Bestes geben, das schon. Aber das heisst nicht Perfektionismus. Das heisst, ich darf Neues wagen, auch mit der Gefahr, dass das vielleicht schief geht. In Bulgarien, dort sind sie dermassen stark noch von dem kommunistischen Gedankengut geprägt, dass Initiative. Und ja, nein, das haben wir nie gemacht. Das ist unmöglich. Geht nicht. Und vieles aus Angst, wir könnten einen Fehler machen, weil sie sind immer aufgehängt worden, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Also lieber gar nichts machen, als etwas Neues wagen. Und wenn wir merken, das Fundament von diesem neuen Weg ist Gnade, dann können wir Neues wagen. Weil wir werden nicht einfach den Kopf kürzer gemacht, wenn es mal nicht ganz so läuft. Und das andere, was das auch beinhaltet, ist, wir sind in einer Atmosphäre von Liebe, Annahme und Vergebung unterwegs. Das bedeutet alles das Fundament der Gnade. Liebe und Annahme, etwas vom Essentiellsten, was wir alle brauchen. Du hast die Liste gehabt. Wir alle haben Schäden über gewisse Sachen, die über unser Leben ausgesprochen worden sind. Und es ist so wichtig, dass wir das Ja vom Vater immer wieder hören. Hey, jawohl, du bist meine Tochter. Und du bist mein Sohn. Und ich habe wirklich ein volles Ja über dein Leben und nicht ein Ja, aber. Nicht ein Ja, aber es ist dann im Fall noch eine Bewährungszeit. Vergiss das nicht. Sondern wir sind von Anfang an, wir werden von neuem geboren. Und der Vater freut sich über seine Kinder. Mir ist der Segen, den der Mose am Aaron gegeben hat, dass das Volk soll segnen, der ist mir so gross geworden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Müsst ihr euch mal das bildhaft vorstellen, da ist ein Kinderwagen und der Vater, der sich darüber legt und das Kind anstrahlt. Und das kann nichts anderes machen als schauen, aber es merkt, wow, da, ich werde angestrahlt. Da ist 100% Bejahung, 100% Annahme. Und das ist das, was wir eigentlich, wo uns Gott überbringen will. Der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir und schenken dir seinen Frieden. Das ist die Zusammenfassung von dem hier. Und das andere ist nachher, wenn wir anstatt gegenseitig einander stützen, gegenseitig das Beste füreinander suchen, wenn uns mal eine Atmosphäre ist, wo wir immer mehr auf die Fehler des anderen achten und auch dort, das war auch nicht so super gewesen und so weiter. Es ist auch klar, dass darum der Petrus, ja, der hat sich gefragt, als er mit Jesus unterwegs war. Da sind sehr wahrscheinlich auch so ein paar Sachen passiert. Ihr müsst euch mal vorstellen, was das für ein zusammengewürfelter Haufen war. Einer war ein Zelot, das waren die Widerstandskämpfer. Der andere, ein Zolli, nämlich, wir können sagen, Banker. und der daneben ein paar Fischer. Also, so einen bunten Haufen, oder? Und dann hat es da noch Mütter gegeben, von den Donnersöhnen, die das Gefühl hatten, ja, meine Söhne, die werden nicht schlecht, denn die könnten zur linken und zur rechten von Jesus sitzen, mal da oben im Himmel. Und kommen mit dem Anliegen zu Jesus, oder? Wow, das hat, glaube ich, auch die ein bisschen gerumort unter denen. Und darum ist der Petrus sehr wahrscheinlich auf die Idee gekommen. Ja, Herr, reicht es, wenn ich 7-mal vergebe? Und ich bin sicher, der Petrus hat gedacht, wow, das ist ein Angebot. Hey, ich bin schon wirklich cool, das 7-mal. Und was hat er zur Antwort bekommen? Ihr wisst es. Nicht 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal. Das heisst, hör auf zu zählen. Du musst gar nicht schon anfangen zu zählen, sondern probiere, vorzu zu vergeben. Und schau, das ist die Atmosphäre, wo nachher das gemeinsame Unterwegssein prägt. Das ist die Atmosphäre, die eigentlich eine Gemeinde prägen soll, die unterwegs, gemeinsam unterwegs sind. Keiner hat dem anderen etwas voraus, sondern wir sind gemeinsam unterwegs. Und das ist so genial. Ich lese den Vers 20 noch einmal. Durch den Vorhang hindurch, das heißt durch das Opfer, konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen neuen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und dann kommt der nächste Satz, der so genial ist. Wir sind auf diesem neuen Weg nicht allein. Das heisst nachher, und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Also wir haben Gnade, wo wir unterwegs sind, und wir haben einen Begleiter. Jetzt ist das aus der Optik noch vom Alten Testament geschrieben. Heute würde man sagen, Jesus ist zum Vater gegangen und er hat gesagt, wartet auf die Verheißung. Ich werde euch einen Vertreter schicken, den Heiligen Geist. Und darum könnte man sagen, da ist vom Hohen Priester geredet, heute für uns ist es der Heilige Geist, der da ist, der mit uns unterwegs ist. Und das ist eigentlich das, was ganz, ganz wichtig ist zu erkennen. Er ist der, der uns befeigt, auf diesem neuen Weg zu laufen. Er ist der, der uns Kraft schenkt. Wenn wir es alleine probieren, dann sind wir hoffnungslos überfordert. Er ist der, der mit uns unterwegs ist. Und darum sagt Jesus zum Beispiel so Sachen wie, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist auch eines von diesen Ich-Bin-Worten. Ich bin der Rebstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr nicht an mir bleibt, dann geht es nicht lang, dann ist der Saft, die Kraft kommt nicht mehr durch. Und das Leben wird zum Stillstand kommen. Auch da, wenn wir unterwegs sind, ist es so wichtig, dass wir das nicht, ich habe es da so gezeichnet, der Heilige Geist als Taube, als Symbol. Er ist der, wo wir immer wieder suchen sollen. Er ist der, der uns an das Wort von Jesus erinnert. Er ist der, der uns das Wort aufschließt. Er ist der, der uns erinnert, auch wo es zu unserem Herzen redet. Er ist der, der uns Kraft gibt. Und dann, das sind so geniale Verse. Ich lege es den nächsten, oder Vers 22. Jetzt kommt eigentlich wie Zusammenfassung. Weil das so ist, weil wir einen hohen Priester haben, weil wir gerechtfertigt sind, weil wir wiedergeboren sind, weil wir dürfen unterwegs sein, heisst jetzt da, deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserer Schuld beladenem Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper rein, mit reinem Wasser gewaschen. Also, weil das so ist, heißt da, lasst uns mit Zuversicht vor Gott treten. Ich glaube, das ist immer wieder gut, wenn wir uns daran erinnern. Wenn ich in der Seelsorge jemanden anstehe, oder eigentlich merkt jetzt sofort, dass der Leiter nicht geht, dann sage ich auch, komm, wir gehen zusammen zu Jesus. Ich habe kürzlich eine Frau gehabt, die in der Seelsorge, die hat vor manchem Jahr wirklich hat sie ein Kind verloren am Kindstod. Aber nach so vielen Jahren merkst du, hat das nie können ablegen. Und ja, ihr dann gesagt, komm, wir gehen mit zu Jesus mit dem Ganzen. Er kann das wegnehmen. Er kann da wirklich Heilung schenken. Und ja, wo springen wir her? Zuerst zum Doktor. Ich habe ein Problem mit der Hüfte. Ich habe gedacht, hey, gut, hast du das gesagt? Könnt vielleicht nachher am Schluss können wir noch dafür beten. Ich humpel nur da wie ein Urgroßvater. Schon Großvater bin ich schon lange, aber wie ein Urgroßvater. Ja, wo erwarten wir zuerst unsere Hoffnung oder unsere Heilung? Und das heisst aber da noch einmal, hey, wir sind wirklich, wir dürfen eben, wir haben den Zugang, weil wir rein gewaschen sind. Deine Sünden sind vergeben. Und schau, nicht nur die Vergangenen, sondern im Grunde genommen auch schon die Zukünftigen. Wir leben aus der Gnade. Das heisst nicht, dass wir jetzt ein Salotria-Leben führen, das ist ganz klar. Wir können immer wieder kommen mit Sachen, die uns klar werden. Und das heisst, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt sie uns. Es ist wichtig, dass wir nicht irgendwann bewusst stehen bleiben. Aber es ist uns vergeben. Ja. Und nachher der nächste Vers. Vers 23. Und wieder ist es, wir wollen. Also es ist unsere Entscheidung. Wir wollen hinzutreten. Und da heißt es jetzt, wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Das sind, Luther sagt so, lasst uns hinzutreten und lasst uns festhalten. Und da in der neuen Genfer Übersetzung heißt, wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten. Es ist früher nicht anders gewesen als heute, dass es durch Schwierigkeiten durchgeht. Eben wenn man an Auszug aus Ägypten denkt, ja, was hat da der Mose nicht alles durchgemacht? Zu scheinen sie ihn steinigen. Er, der die Leute rausgeführt hat und wo sie so viele Wunder erlebt haben. Aber wenn es ein paar Tage die Rechnung war, dann war das alles vergessen. Und der letzte Vers noch. Der Vers 24. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Wow, das ist auch, finde ich, auch eine klare Entscheidung. Hey, wir wollen aufeinander Acht haben. Wir sind miteinander unterwegs und wir haben das gleiche Ziel. Und während wir miteinander unterwegs sind, wenn wir nicht nur schauen, was uns nützt und die Gottesdienst kommen, bin ich auf die Rechnung gekommen, sondern die Augen offen haben, die Ohren offen haben, wie geht es am Nachbarn nebenan. Das ist so ganz, ganz wichtig. Wir sind einander gegenüber auch verantwortlich. Weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig anspannen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Im Römer 12, Vers 9 steht das noch ein bisschen mit anderen Worten. Seid einander in herzlicher, gewisterlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitigem Respekt. Wow! Wenn das die Luft ist in einer Gemeinde, das, was die Atmosphäre prägt, dann ist das unglaublich anziehend. Und Gott ist daran, unser Leben an ihm, er ist daran, uns umzuformen in sein Ebenbild. Wir sollen nicht einfach nur am Ziel ankommen, das ist das eine, wo wir wollen, wo Gott möchte. Aber er möchte an unserem Leben arbeiten. Er hat etwa die den Hobu noch in der Hand und das Schleifpapier. Und er möchte durch das Problem durch, vielleicht gerade uns umformen. Dann braucht Gott auch Probleme dazu. Nicht, um uns abzudrücken, nicht um uns fertig zu machen und nicht um zu moralisieren, sondern dass es bewusst wird in den Problemen. Wow, da kommt noch vieles ob sie, wo ich denke, ja, das ist, ist eigentlich hinter der Lage schon. Und siehe da, es kommt wieder an die Oberfläche. Schaut, heute ist, denkt man etwa, die ja, Predigten kannst du ja via Livestream schauen und hören. Aber und garantiert kann man Predigten hören von Predigern, die gesalbter sind als ich. Also mit jeder Garantie, kein Problem. Aber Gemeinde als solches wird nie können ersetzt werden. Schaut, wir haben heute ein riesiges Problem von Einsamkeit. Obwohl wir vernetzt sind, wie wir es noch nie gewesen sind. Aber jeder ist da mit seinem Ding am Gefetterle und der nebenan merkt es gar nicht mehr. Und darum wird die Gemeinde in Zukunft nicht überflüssig werden, sondern ich bin sicher, dass die wird sogar an Bedeutung zunehmen. Weil die Menschen suchen echte Gemeinschaft. Aber es muss Gemeinschaft sein, die ein paar von diesen Sachen enthält, die hier in diesen Versen zum Vorschein kommen. Wenn man in der Gemeinde genauso miteinander umgeht wie in der Welt, dann ist das nicht unbedingt ein gutes Beispiel. Ich habe untertrieben, es kommt noch der letzte Vers. Und ich bin froh, dass ich das nicht geschrieben habe im Hinblick auf die Gemeinde, sondern es gibt nichts Neues unter der Sonne. Im Vers 25 heißt es, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ich könnte meinen, das ist in der heutigen Zeit geschrieben, oder? Wo es immer mehr Leute gibt, wo halt einfach... Früher war das klar, Sonntag heisst, man geht in die Gemeinde, man geht in die Kirche. Und heute überlege ich mir zuerst, ja, auch heute, was könnten wir jetzt machen? Die Verbindlichkeit, die hat ganz klar abgenommen. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt eine gute Richtung. Die Gemeinde ist ganz, ganz wichtig und man merkt es dann umso mehr, wenn man vielleicht selber auch einmal in Problemen steht. Meine Frau hat zwei massive Sachen gehabt, gesundheitlicher Art. Eine ist ein FSME, wo sie wirklich wochenlang Ja, sie musste stützen, um aufs WC zu gehen. Also es war völlig weg. Und das andere Mal Brustkrebs. Und ich muss sagen, in dieser Zeit haben wir wirklich gespürt und gemerkt, was es bedeutet, eine Gemeinde im Rücken zu haben. Dass man einfach nicht allein ist. Dass man merkt, da tragen Leute mit. Da bist du wirklich eben nicht allein. Solange es einem gut geht, merkt man vielleicht das noch ein bisschen weniger, aber die Gemeinde sollte eben auch da tragen, nachher, wenn es eben nicht so gut geht. Jetzt komme ich zum letzten Punkt. Ich habe hier noch so eine... Es ist nicht das Lied, das ich dort aufgeschnitten habe, sondern einfach ein paar Noten. Im Psalm 149, und dort bin ich bei Erich, bei seinem Eintrag, beim Psalm 149, im Vers 1, heißt es, Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Frommen. Israel freue sich seines Schöpfers. Die Kinder Zions sollen jauchzen über ihren König. Der Psalm ist in erster Linie an Israel gegangen. Aber heute, denke ich, können wir den ganz gut auch auf uns beziehen. Da steht, singt dem Herrn ein neues Lied. Wenn es ein neues Lied gibt, dann gibt es vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, sondern auch ein altes Lied. Und wenn wir auf einem neuen Weg unterwegs sind, dann ist es gut, dass wir ein neues Lied haben. Nämlich das Lied vom Lob, wo wir miteinander am Gott entgegenbringen. Das alte Lied ist das vom Jammern und Klagen und Kritisieren. Und dann merkt man automatisch, das passt eigentlich nicht zum neuen Weg. Und darum lernt uns miteinander immer wieder das Lob von Gott vor den Thron von Gott bringen. Ja, wenn wir es kurz zusammenfassen, wir haben einen neuen, lebendigen Weg. Und es ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Wir wollen schlussendlich am Ziel ankommen. Gnade ist das Fundament von diesem neuen Weg. Und das ist echt Good News. Es ist kein Perfektionismus gefragt. Und wir haben als drittes der Heilige Geist. Er möchte unsere Kraftquelle sein. Er möchte der sein, der uns leitet und führt. Und wir sind gemeinsam unterwegs. Und wir werden einander gemeinsam unterstützen und ermutigen. Jedes von uns hat das nötig. Am anderen Ort heisst es, wir können in den vorbereiteten Werk von Gott laufen. Und wir werden das machen, indem wir auf eine fröhliche Art mit Liedern vom Lobpreis unterwegs sind. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir dürfen unterwegs sein auf dem neuen Weg. Und wir haben ein klares Ziel. Du hast gesagt, ich bin gegangen, um euch eine Wohnung vorzubereiten. Und wir haben so eine ganz konkrete, klare Hoffnung, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, sondern dass es dort erst richtig anfängt. Danke, dass du uns hilfst, dass wir einander dürfen ermutigen, stützen, behilflich sein einander auf dem Weg. Und danke, Herr, dass du uns durch deinen Heiligen Geist immer wieder hilfst, uns Weisheit schenkst und Kraft. Wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen. Danke, dass du auch für die Gemeinde einfach ein Ziel hast und einen Weg. Amen.